Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Ja, hallo Fabian, grüß dich zu unserem Podcast hier zwischen den Feiertagen. Ich traue mich gar nicht so richtig zu fragen, wie denn dein Weihnachtsfest war, weil ich das Bild gesehen habe auf Social Media. Ich dachte erst, was ist denn das? Ist das jetzt hier irgendwie ein Bild aus irgendeinem Kriegsgebiet? Aber es war ein total eingefallenes Haus. Was ist da passiert?
Ja, das Haus meiner Großeltern in Furtwangen hat gebrannt und ich war am anderen Ende der Welt noch und dann habe ich einen Anruf bekommen von meiner Patentante und dann hat es geheißen, das Haus brennt und da denkt man ja erstmal, keine Ahnung, also wie schlimm kann es sein, aber dann habe ich die ersten Bilder per WhatsApp bekommen und habe dann gemerkt, ja, schlimm und mittlerweile ist von dem Haus auch nichts mehr übrig. Die gute Nachricht, also haben alle überlebt, sind auch alle wieder aus dem Krankenhaus raus und dann habe ich dann angefangen, bin dann zurückgeflogen und habe dann angefangen, ja, alles zu organisieren, auch neue Wohnungen, weil da ist alles verbrannt, also da alles komplett, Ausweise, Dokumente, jeglicher Hausrat. Scheiße, okay. Und ja, dann bin ich halt am nächsten Tag dann ja, vor Ort gewesen, dann im Krankenhaus erstmal und ja, war dann schon krass, gab es dann schon die ersten Spenden, Kleiderspenden dann von den Krankenhausmitarbeitern, Mitarbeiterinnen und ja, dann wurde einem so die Situation bewusst, da bin ich natürlich auch hingefahren, habe mir das mal angeschaut und es ist echt abartig, also von dem Haus steht nichts mehr, ja, jetzt kommen dann die Gutachter von der Versicherung oder von den Versicherungen und ja, gucken da an, was war es. Man weiß noch nicht, was es war am Ende, was die Ursache war, aber das hat wirklich gebrannt wie noch was. Und ja, vom Haus ist nichts mehr da. Das Positives haben alle ja mehr oder minder unbeschadet überstanden. Klar, so ein paar Schürfwunden. Und ja, Rauch, viel Rauch wird eingeatmet und so weiter, aber ja, sind alle wieder aus dem Krankenhaus raus, Gott sei Dank. Aber der Schock ist natürlich da, vor allem, ja, mein Opa ist 94, meine Oma 86, die müssen sich jetzt halt nochmal komplett neuen Wohnung eingewöhnen. Und das ist natürlich schon ja, in dem Alter, ich glaube, allgemein nicht leicht. Und wenn du halt so alt bist noch, dann komplett das Leben nochmal neu zu starten im Prinzip, ja, ist schon herausfordernd. Und das habe ich ja die letzten Tage, wir nehmen jetzt auch hier gerade am Sonntag um 20 Uhr auf, auch deswegen, weil ich dann morgen wieder vor Ort bin und auch dann der erste, sagen wir, Werktag, wo er auch das Amt auf hat, Rathaus auf hat, Banken aufhaben und so weiter. Bin gerade viel am Regeln und ja, da sieht man mal, wie unwichtig dann das Thema Finanzen ist, aber auch wie wichtig wieder, ja, also Thema Versicherung etc. Ist natürlich dann auch wichtig und sich so ein bisschen auszukennen. Ja, also alles abartig, aber naja, so ist es.
Aber das heißt, wenn ich da nochmal fragen darf, deine Großeltern waren letztendlich noch drin und das Haus hat komplett in Lichterloh gebrannt und irgendwann haben sie es gemerkt und haben sich dann noch retten können.
Glücklicherweise. Ja, es waren 120 Einsatzkräfte vor Ort dann und haben das dann gelöscht und natürlich auch ja, die rausgeholt. Auch vielen Dank an der Stelle auch nochmal für die Einsatzkräfte. Ja, das war wirklich wie im Film. Ja,
Und dann war das nachts, also dass man das auch gar nicht so richtig mitbekommen hat.
Ja, doch, Gott sei Dank war es nicht nachts, also wenn es Nacht gewesen wäre, wer weiß, ob da so jemand noch rausgekommen ist. Es war mitten am Tag, ja, Gott sei Dank, und ja, dann waren die schnell vor Ort und haben das dann auch super gemanagt, also es ist schon Wahnsinn, ja, und dann sind halt alle ins Krankenhaus gekommen, aber es wurde dann, also die waren ewig am Löschen und dann am Ende wurde dann auch entschieden, irgendwie, dass das Haus dann auch so mehr oder weniger abgerissen werden muss, wegen wahrscheinlich Sicherheitsbedenken. Und mittlerweile steht da, also es ist nur noch ein Häufchen. Also wenn das Haus vorhin gekannt hat, ist schon abartig, ja, wie schnell.
Ich habe das Bild gesehen, das war wirklich noch ein Haufen Schutt letztendlich, der da
wenn man das, wenn man das Haus davor gekannt hat, also das ist ja wirklich auch relativ hoch gewesen für so ein ja, Einfamilienhaus. Jo, also so ist es.
Ja, ich musste auch noch mal so drüber nachdenken. Ich habe auch in diesem Jahr oft mit Mandanten gesprochen, die Immobilien saniert haben, die sich immer beschwert haben, wie sperrig die Behörden sind beim Thema Brandschutz. Und wo ich das dann gesehen habe, habe ich gedacht, okay, vielleicht hat das schon hier und da so seinen guten Zweck, dass man also Wert auf den zweiten Rettungsweg legt und da eben die eine oder andere strenge Auflage hat, ja. Und da sieht man
Naja.
dann mal, dass das auch gut ist.
Ja, wenn's da mal, also man braucht die Sache da immer nicht, bis es da mal passiert, ja.
Ja, wie ist das, eine Versicherung? Gibt es die jetzt da oder zahlt sowas dann eine
Ja,
Versicherung?
das hoffe ich mal für meine Großeltern, ne? Da kommen jetzt Gutachter und schauen sich das an, aber ich wüsste jetzt nicht, warum sie es nicht bezahlen sollten. Also ja, die werden jetzt dann ein Gutachten machen und dann hoffe ich, dass das auch relativ schnell geht, weil da muss man fairerweise sagen, das ist natürlich auch finanziell abartig, weil gut, die haben jetzt mich, der dann praktisch für sie einkauft und macht und tut und alles anschafft und so weiter. Aber wenn du jetzt da irgendwie mittellos bist, auch gerade in den ersten Tagen, jetzt war es natürlich noch über Weihnachten, ja, da konntest du auch nicht in eine neue Bankkarte, so easy peasy dann beantragen und so weiter und so fort. Und ja, das ist schon krass, wenn du da irgendwie keinen hast, der da ein bisschen dich finanziell unterstützt, dann stehst du echt mal blöd da, bis mal alles geregelt ist, weil die haben ja gar nichts mehr. Da also muss man erstmal einkaufen. Ich habe jetzt gestern, also am Samstag, wir nehmen ja heute am Sonntag auf, war ja wieder, waren die Geschäfte offen und bin da rumgerannt in Freiburg wie so ein Wilder und habe dann alles Mögliche eingekauft. Weil da ist ja gar nichts mehr vorhanden. Und ja, jetzt schauen wir mal, jetzt gibt es dann Gutachtertermine mit der Versicherung oder mit den Versicherungen, sind ja mehrere. Und ja, dann gibt es ein Polizeigutachten, dann schauen wir mal, was rauskommt. Aber ja, also das ist schon ja, wirklich lebensverändernd, leider,
Merkt man dir auch an, ja.
ja. Naja.
Und das ist ja dann auch so ein klassischer Fall für außergewöhnliche Belastung eigentlich, oder? Um mal so
Ja,
den steuerlichen Schwenk zu bekommen.
meine Großeltern zahlen ja keine Steuer mehr, ja, durch die geringe Rente. Und haben jetzt sonst auch groß keine Einnahmen. Aber ja, der Theorie stimmt es, aber in der Praxis ist natürlich die steuerliche Auswirkung da gering bis gar nicht da, ja.
Tja, ich meine, na, die sind jetzt in Rente und so, aber das lese ich auch immer mal wieder. Bei uns gibt es das zwar noch nicht, aber vielleicht auch nochmal ein guter Grund, sowas einzuführen. Also manche Arbeitgeber machen das ja jetzt auch seit Corona, dass die solche Notfallfonds auflegen. Ja, das ging ja auch steuerfrei nach Paragraph 3 Nummer 11, dass man genau in solchen Unglücken dann eben auch sagen kann, okay, ich als Arbeitgeber unterstütze die Mitarbeiter, wenn denen eben so ein Unglück passiert ist. Ja. Das kann man natürlich auch machen, ne? Könnte jetzt in so einem Fall auch eine Möglichkeit sein. Gibt es, glaube ich, einen Freibetrag von 600 Euro. Der
Ja.
hilft natürlich so, auch nicht so viel weit, ne? Aber immerhin, ja, kann man vielleicht auch
Ja,
mal drüber
wobei
nachdenken, wenn man
du
sieht, wie schnell das
kannst
geht.
mit so einer Anrufungsauskunft auch erreichen, dass mehr als diese 600 € im Kalenderjahr steuerfrei sind, ja, wenn es eben so besondere Umstände sind. Also die 600 € sind dann nicht so festgefahren. Ja, aber gut, die haben natürlich jetzt auch keinen Arbeitgeber mehr. Ich meine, mein Opa ist über 90, der hat schon lange nicht mehr gearbeitet. Jo, also jetzt wird man sehen, aber das ist natürlich, ja, also die Woche war anstrengend.
Na, ja, da kann ich dir nur die Daumen drücken, dass die restlichen Dinge dann sich gut regeln lassen und deine Großeltern sich letztendlich irgendwo wieder heimisch fühlen werden, ja.
Ja, wir sind dran.
Genau.
Ja, dass das Jahr so endet, hätte ich nicht gedacht, aber es ist vielleicht auch gut, dass wir jetzt mal einen Jahresrückblick noch machen, ne?
Ja, genau, darum soll es ja in der Folge gehen. Also einerseits Jahresrückblick, ich weiß nicht, natürlich steuerlicher Art, ja. Was ist eigentlich so passiert? Und aus meiner Sicht fände ich es super spannend, wenn wir mal so über ein paar Urteile sprechen, die in diesem Jahr gesprochen wurden, weil wir natürlich viel über die Vorhaben der Bundesregierung und teilweise auch Maßnahmen, die umgesetzt wurden, gesprochen haben. Aber so in einzelne Urteile sind wir eigentlich gar nicht so stark eingestiegen. Deswegen, ich habe mal so ein paar mitgebracht, die ich spannend fand und wollte einfach mal mit dir drüber sprechen. Und vielleicht ist ja auch für alle anderen interessant. Ich habe auch gesehen, ihr habt uns ja mal geschrieben, dass manche den Podcast auch hören zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung. Da stehen ja bald die mündlichen an. Kann jetzt auch ein Thema sein, was dann gerne abgefragt wird. Insofern alle, die sich auf die Steuerberaterprüfung vorbereiten, viel Erfolg. Vielleicht nützt der Podcast ja was.
52 Folgen haben wir gemacht dieses Jahr. Oder haben wir, glaube ich, keine Woche haben wir geskippt, oder?
Nee, genau. Und ich glaube, das ist jetzt hier die 179. oder sowas. Also sind wir schon eine ganze Weile dabei jetzt, ja?
Das,
und weißt du, was ich gesehen habe? Man kann uns jetzt ja auch bei Spotify kommentieren. Das habe ich aber letztens erst gesehen, dass es tatsächlich auch ein paar Kommentare gibt. Ja?
Oh,
das haben wir nicht bei Gelegenheit mal zu antworten. Oh. Oder wir. Ja, eigentlich ganz cool. Also auch viele Zuschriften dieses Jahr bekommen, haben wir uns natürlich auch immer sehr drüber gefreut. Es gibt auch noch so ein paar offene Fragen, die sind nicht vergessen. Die nehmen wir demnächst mal mit auf. Und ja, ich hoffe, nächstes Jahr geht es so weiter mit dem entsprechenden Feedback. Und wie gesagt, immer wenn ihr Kommentare habt, schickt sie uns gern. Wir freuen uns. Fabian, E-Mail-Adresse ist podcast@steuerversum.de, kann man ja an der Stelle nochmal sagen, ne? Die von dir verwaltet. Und ja, bei Spotify müssen wir bei Gelegenheit mal noch lesen und die Kommentare auch dort gerne beantworten.
Ich habe hier, eine Kommentarabfindung Gehirn abgeschafft. Ich weiß nicht, ob alle das so sehen, die in so einer Situation sind.
Ja, wir mögen gut. Die guten Kommentare und für den schlechten können wir auch leben.
Okay.
So, ich kann dich wieder zum Lachen bringen, da bin ich ja schon mal beruhigt. So,
ja,
ist der Podcast hier zumindest ein bisschen was für dich gut.
Es muss ja weitergehen. Ja, worüber ich nicht lachen kann, war das Urteil zum Solidaritätszuschlag, zum Soli. Schweres Wort, ja, weil den gibt es immer noch. Da haben wir, glaube ich, beide anders gewettet. Wir hatten es auch mal in der Podcast-Folge. Das hat mich schon so ein bisschen überrascht, dieses Urteil aus dem März 2025, dass es, ja, dass der Soli immer noch da ist und nicht nur für die absoluten Spitzenverdiener, ich meine klar, für etwa 90% wurde der Soli abgeschafft, aber auch für Kapitaleinkünfte und die müssen gar nicht mal so hoch sein, wenn man über 1.000 Euro pro Jahr als Einzelperson hat, dann fällt der Soli auch noch an und den wird es erstmal weitergeben. Da haben einige anders gewettet. Ich muss sagen, ich glaube, wir beide auch.
Mhm. Ja, genau so war das, ja. Haben wir uns ja auch ausführlich mit befasst und ich dachte, wir nehmen das vielleicht nochmal auf. Warum haben die eigentlich so entschieden? Ja, das Bundesverfassungsgericht, die haben eben gesagt, es gibt immer noch jetzt im Jahr 2025 oder ich glaube, es ging ja gar nicht ums Jahr 25, sondern ums Jahr 20 und 21. Aber dort hat man eben festgestellt, dass es immer noch ein aufgabenbezogenen Mehrbedarf gibt. Deswegen ist der Solidaritätszuschlag ja auch eingeführt worden, wegen der Wiedervereinigung. Und den gibt es halt jetzt immer noch, also zumindest 2020, 2021. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja dann auch so durchblicken lassen, naja, das kann auch schon noch eine Weile dauern, bis diese Aufgabe abgeschlossen ist mit der Wiedervereinigung, ja. Und im Haushalt findet sich da eben immer noch einiges Verpflichtungen aus diesem Solidarpakt, die eben dann vor allem dafür da sind, ich glaube, da geht es vor allem um Rentenversicherungszuschüsse, aber auch Infrastrukturmaßnahmen, die da wohl immer noch im Osten häufiger anzutreffen sind als im Westen. Keine Ahnung, ich wohne ja in Ostdeutschland, ich kann das jetzt so nicht erkennen, aber okay, bin auch dankbar, wenn das Geld dann zu uns fließt.
Ey, für dich zahlen mal also.
Ja. Nein, Quatsch, ich sehe das eigentlich natürlich kritisch, ja, und nichtsdestotrotz hat das Bundesverfassungsgericht auch gesagt, okay, der Bund soll es aber weiter prüfen, ob es diesen Mehrbedarf denn noch gibt, aber erstmal bis 2030 so wäre das wohl in Ordnung und da muss man halt nochmal schauen, ob das dann noch in Ordnung ist, mal sehen, wer dann in der Bundesregierung ist. Ich vermute mal nicht mehr die Personen, die es heute sind. Und ich glaube, so viel ist sogar sicher. Aber Keller.
Jetzt haust du aber einen raus hier zum Jahresrückblick, gell?
Ja, aber ich meine, irgendwas in der Zeitung habe ich auch gelesen, dass, glaube ich, 2/3 der Bevölkerung davon ausgeht, dass die Regierung nicht mehr bis zum Ende hält oder sowas, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Ja. Aber ja, das ist schon alles ein bisschen schwierig, ne? Ja, das Urteil ging halt leider nicht so gut aus, ne, für uns Steuerzahler. Aber es gab auch ein paar, die sind eigentlich ganz gut ausgegangen, mit denen man vielleicht auch in der Praxis, wenn man jetzt hier als Unternehmen oder auch Angestellter unterwegs ist und die eine oder andere Fehde mit dem Finanzamt schlagen will, da gab es auch so ein paar, die doch ganz, ganz bemerkenswert waren und einem vielleicht auch deutlich bessere Verteidigungsmöglichkeiten geben, wenn das Finanzamt der Meinung ist, man hätte irgendwas falsch gemacht. Wir können uns ja mal so langsam rantasten an die sehr bedeutenden Urteile. Hier gab es eins, da ging es darum, wie das eigentlich ist, wenn man etwas vereinbart als Unternehmen untereinander. Da ging es hier um einen Konzern, also zwischen verschiedenen Unternehmen. Und man sagt vielleicht, okay, ich bin hier Geschäftsführer von verschiedenen Unternehmen innerhalb des Konzerns, ich mache hier was aus, aber ich lege nicht so viel Wert auf die Schriftform. Ja? Ich bin eben der Meinung, ich vereinbare hier etwas und das reicht ja, wenn ich das mündlich vereinbare. Letztendlich bin ich überall der Geschäftsführer, das muss ich ja nicht unbedingt schriftlich darlegen. Und hier in diesem Urteilsfall ging es um relativ viel Geld, um 4 Millionen Euro. Das war so ein Holzkonzern, die haben so ein Sägewerk bauen wollen, das ging schief und dann musste das eine Unternehmen dem anderen einen Schadenersatz von 4 Millionen Euro zahlen. Und natürlich den Schadenersatz macht man natürlich als Betriebsausgabe geltend und will dann seine Steuern mindern. Und das hat natürlich dem Finanzamt nicht so gut gefallen oder die haben zumindest mal Nachfragen danach gestellt. Und als dann die Antwort kam, ja, es sind halt 4 Millionen Euro, das haben wir irgendwann mal so ausgemacht, Vertrag gibt es nicht, war alles mündlich, fand das Finanzamt natürlich nicht so gut und hat das nicht anerkannt. Und dann ist das Unternehmen zum Gericht gezogen und hat gesagt, kann ja nicht sein, okay, habe ich vielleicht jetzt nicht so besonders gut gemacht, dass ich keinen Vertrag hatte, aber ich habe viele gute Argumente, die ich euch zeigen kann, was weiß ich, E-Mail-Verkehr, Zeugen, die ich da noch benennen könnte und so weiter. Ihr müsst es schon anerkennen oder zumindest mal meine weiteren Argumente euch anhören. Und da hat eben das Finanzamt und vor allem auch das Finanzgericht, zu dem sie dann gegangen sind, hat gesagt, nee, also das brauchen wir uns gar nicht angucken, ihr habt keinen schriftlichen Vertrag, das war's. Die 4 Millionen könnt ihr vergessen, könnt ihr nicht abziehen von der Steuer. Ja, und der BFH, der war da eigentlich ganz nett, ja. Der hat sich das dann, oder was heißt ganz nett, ist jetzt natürlich so eine Wertung, aber der hat denen eine ganz schöne Ansage erteilt, dem Finanzamt und Finanzgericht an der Stelle. Ja, die haben eben gesagt, also ihr müsst euch schon die Argumente anhören und hat hier, wenn man dann mal so in die Urteilsbegründung reinguckt, haben die eben auch gesagt, ihr könnt hier nicht einfach ein Kriterium, nämlich einen schriftlichen Vertrag als Bedingung dafür, dass man irgendeinen Steuervorteil hat, den könnt ihr nicht einfach als zum neuen materiell-rechtlichen Grundlage machen dafür, dass ihr hier den Betriebsausgabenabzug gewährt. Ne, das steht so nicht im Gesetz. Und nur weil es keinen schriftlichen Vertrag gibt, könnt ihr es nicht einfach verwerfen. Ihr hättet auch andere Argumente und Beweise zulassen müssen und euch das zumindest anhören müssen, um dann eben zu schauen, wie ist die Tatsache, ja, wie ist der Sachverhalt eigentlich gelagert gewesen, ist das plausibel, dass es hier diese Vereinbarung gegeben haben soll. Jetzt muss ich sagen, ich habe gerade gesagt, es war beim BFH, es ging sogar bis vor das Bundesverfassungsgericht, da gab es den Beschluss vom 27.05.2025, also ging es sogar noch eine Instanz höher. Ich habe gerade die ganze Zeit vom BFH gesprochen, das war natürlich nicht so ganz richtig.
Ja, wobei, also das ist, BFH war ja da. Und dann ging es zum Bundesverfassungsgericht.
Ja, ja, finde ich eigentlich ganz gut. Also und glaube ich auch alles entspricht so in etwa dem, was jeder Steuerberater, glaube ich so, oder steuerlich Fachkundiger so als Rechtsverständnis hat, hier eben dem Finanzamt eine komplette Absage zu erteilen. Andererseits, man weiß natürlich nicht, wie der Fall am Ende war. Bei so einer Betriebsprüfung ist es ja manchmal, geht es ja auch manchmal hitzig her und man will dann nicht gleich alle Beweise nachlegen. Ich war da jetzt natürlich in dem Fall nicht involviert, aber spätestens beim Finanzgericht hätte man ja schon sagen müssen, okay, da bin ich, das ist ja eine Tatsacheninstanz. Ja, das Finanzgericht, die müssen ja den Sachverhalt aufklären vor allem und das muss man natürlich machen, auch wenn es keinen schriftlichen Vertrag gibt. Also schon mal ein Punkt für die Steuerzahler hier im Jahr 2025. Ein weiteres spannendes Urteil fand ich, zumindest macht das nochmal deutlich, was man machen sollte, um sich gegen alle möglichen Eventualitäten zu wappnen, wenn man Umstrukturierungen vornimmt, vor allem in der Familie. Ist auch ganz spannend, da waren also hier Eheleute, die wollten die Ehegattenschaukel nutzen, ja, also oder konkret die Güterstandsschaukel, die haben eben gesagt, okay, ich will dich als Ehepartner beschenken, habe aber irgendwie die Schenkungssteuerfreibeträge würden dann ausgenutzt sein. Wie wäre es denn, wenn wir einen Ehevertrag abschließen? Ne? Die waren verheiratet, hatten aber bisher keinen Ehevertrag und haben dann gesagt, okay, komm, dann machen wir jetzt einen Ehevertrag. Und weil wir den schließen, ja, dann verliert der Ehepartner ja plötzlich den Anspruch darauf, im Fall einer Scheidung einen hohen Zugewinnausgleich zu bekommen. hat man ihm gesagt, dafür zahle ich dir noch eine Abfindung, dafür, dass wir den Güterstand wechseln und von einer ganz normalen Ehe im Zugewinnausgleich in die Gütertrennung wechseln. Oder weiß nicht, ob es modifizierte Zugewinnausgleich war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ne, schränkt man das ja ein, dass man im Fall der Scheidung nicht mehr so eine hohe Abfindung bekommt und deswegen zahlt man dann so einen einmaligen Betrag. Und da haben die gesagt, okay, lass uns doch so machen, ich gebe dir dafür kein Geld, sondern ich gebe dir 50% an meiner GmbH, hat der eine Ehepartner gesagt. Und da haben sie dann sicherheitshalber auch nochmal ihren Steuerberater gefragt, haben gefragt, pass auf, wir würden das jetzt gern so machen, wir wollen ja Steuern sparen. Wahrscheinlich war es auch die Idee vom Steuerberater und der hat denen dann sogar versichert, ja, könnt ihr so machen, Ehevertrag abschließen, löst keine Steuerpflicht aus. Dabei hat der Steuerberater aber leider vergessen, dass das Ganze vielleicht für die Schenkungssteuer so gilt, aber nicht für die Einkommensteuer. Weil bei der Einkommensteuer heißt es ja, so gut gibt es ja das Prinzip, Eheleute in Scheidung haben sich nichts zu schenken und welche, die eben den Güterstand wechseln, letztendlich auch nicht. Ja, da ist das natürlich immer für die Einkommensteuer so eine Art tauschähnliches Geschäft. Man tauscht eben, ich habe einen Anspruch auf Gewährung eines Wertes, weil ich mich mit dir dazu verständige, dass wir jetzt zukünftig einen Ehevertrag haben und du gibst mir dafür die GmbH. Das heißt, das ist entgeltlich. Ja? Man gibt eine Sache hin und bekommt dafür was anderes zurück. Und dann hat das Finanzamt gesagt, ja, vielen Dank für diesen tollen Vertrag. Da möchten wir jetzt gleich mal Einkommensteuer von euch, weil ihr ja diese GmbH-Anteile übertragen habt. Und das hat dem Ehepaar natürlich überhaupt nicht gut gefallen. Und das wäre natürlich wahrscheinlich ein klassischer Haftungsfall gewesen für den Steuerberater. Aber der war offensichtlich schlau und hat gesagt, ja, nee, Moment, dann wickelt das doch alles zurück ab. Hättet ihr gewusst, dass das Ganze steuerpflichtig ist, hättet ihr doch diesen Vertrag niemals abgeschlossen, oder? Und das war eben auch so, dass die natürlich, also das habe ich ja gerade so erklärt im Sachverhalt, ne, dass die das nicht gemacht hätten, wenn da diese Steuer angefallen wäre, sonst würde man diese Güterstandsschauke ja üblicherweise nicht machen. Dann haben die eben einfach gesagt, nee, sorry, das wussten wir hier nicht mit der Steuer. Hätten wir das gewusst, hätten wir den Vertrag niemals gemacht. Wir möchten den rückabwickeln. So, und wenn man natürlich jetzt das hört, so aus Finanzamtssicht, was rückabwickeln? Rückwirkende Dinge hier zwischen Eheleuten, das gibt es ja schon mal gar nicht. Ne? Das ist ja eigentlich so das Credo im Steuerrecht, dass das nicht funktioniert. Und dementsprechend wollten die das auch nicht akzeptieren. Und dann ist das Ehepaar oder wahrscheinlich dann mit Hilfe seines Steuerberaters, der ja ein äußerst hohes Interesse hatte, das irgendwie noch glatt zu bügeln, ja, damit er hier nicht seine Haftpflichtversicherung anrufen muss, ist er dann bis vor den BFH gezogen und hat gesagt, nee, wenn die ganze Geschäftsgrundlage für diesen Vertrag wegfällt, ist das letztendlich ein rückwirkendes Ereignis und muss auch als solches anerkannt werden. Und das, was da ursprünglich vereinbart wurde, muss wegfallen. Also der ganze Vertrag, die ganze Steuer, die ihr da mal festgehalten habt, da müsst ihr so tun, als ob das nie passiert wäre. Und interessanterweise hat der BFH hier sogar auch dieser Argumentation zugestimmt und hat gesagt, wenn also ganz offensichtlich das so vorgetragen werden kann oder die Tatsache, der Sachverhalt sich so ergibt, dass wirklich die Personen diesen Vertrag nicht geschlossen hätten, wenn sie gewusst hätten, dass denn da Steuer anfällt und das eben offenkundig wird, dann muss das akzeptiert werden, dass man so einen Vertrag auch rückabwickeln kann. Und das finde ich natürlich nochmal gut, diese Klarstellung, weil am Ende heißt das ja so, also ich meine, so haben wir das ja oft schon gemacht, wenn wir irgendwas gestaltet haben für Mandanten, dass wir gesagt haben, dass man in den Vertrag schreibt, wir gehen davon aus, dass das Ganze hier keine Steuer auslöst, wenn doch, erklären wir das zur grundlegenden Vertragsgrundlage und wollen den Vertrag dann gegebenenfalls rückabwickeln. Und das zeigt das eben nochmal, wie wichtig das ist, das wirklich auch klar zu machen, wenn man solche Gestaltungen anstrebt, dass man das vielleicht auch wirklich in den Vertrag schreibt. Ja, wir wollen hier folgende Übertragung vornehmen. Wir sind der Meinung, das unterliegt nicht einer Steuer und Bedingung dafür, dass wir das hier überhaupt machen, ist, dass diese Steuer nicht anfällt. Wenn sie doch anfällt, wollen wir das rückabwickeln. Ich glaube, man ist sehr schlau, wenn man genau das in zukünftigen Verträge schreibt.
Absolut, ja.
Ja, also zweiter Pluspunkt. So, jetzt kommt ein dritter, Fabian, und der ist, glaube ich, am wichtigsten oder am bedeutendsten. Denn Also die Gastronomen fiebern dem Jahreswechsel entgegen, aber ich glaube, sie können auch sonst jetzt ein bisschen entspannter in die Betriebsprüfung gehen. Denn ein ganz weitreichendes, tiefgreifendes Risiko für die Gastronomen wurde deutlich entschärft aus meiner Sicht. Ich kann dir mal was zum Fall erzählen. Fabian, da müsstest du eigentlich jetzt auch gleich wieder was zu sagen können. Da ging es nämlich um eine Diskothek. Ja, also, ich weiß nicht, du bist vielleicht auch ein Disco-Besucher, ja, aber ich glaube, zu Studentenzeiten habe ich mal gehört, hast du sogar mal eine Disco betrieben, ja? Ist das richtig?
Das sind alles Gerüchte.
Ah, okay, gut. Also, vielleicht kannst du ja an den entsprechenden Stellen sagen, ob das realitätsnah oder fern ist. Also, der Disco-Betreiber hier, der hatte 5 Kassen. Ja, aber jetzt nicht so, wie man das heutzutage hat. Der Fall ist auch schon ein bisschen älter, sondern das waren so offene Ladenkassen. Also das heißt am Ende irgendwie eine Geldschatulle. Ja, da kommt einer zur Bar und sagt, hier für meine Kumpels 5 Bier. Und dann wird das Geld da in diese Schatulle gepackt und dann wird die wieder zugemacht. Und das wird erstmal nichts aufgeschrieben. Sondern es wird erst am Ende des Abends wird gezählt, wie viel Geld habe ich denn jetzt in meiner Kasse drin, nachdem ich alles eingenommen habe und Wechselgeld gegeben habe und so weiter. Das nennt sich offene Ladenkasse. Und das ist natürlich ganz schön tricky, weil das natürlich schwer fürs Finanzamt zu prüfen ist. Ne? Kann ja passieren, dass man jetzt sagt, okay, da kommt einer, der bestellt 5 Bier, das packe ich da rein und der Nächste, der dann das nächste Mal irgendwas bestellt, das wandert vielleicht auch in meine Hosentasche und landet gar nicht in der offenen Ladenkasse und wird am Ende des Tages gar nicht mitgezählt. Das ist ja hier immer so ein bisschen das Schwierige an der Sache. Und jetzt war hier eben auch noch das Problem, dass das Finanzamt hier genau geschaut hat und eben gesagt hat, naja, Moment, also ihr habt hier zwar irgendwas gezählt und habt da auch irgendwas aufgeschrieben, aber wenn ich mir das genau angucke, muss das doch fehlerhaft sein. Ne? Also die Aufzeichnungen waren jetzt nicht so besonders akribisch, aber immerhin gab es die, ne? Kann man ja schon mal sagen. Aber es gab schon einige gute Argumente vom Finanzamt, dass man sagen kann, eure Kasse war nicht in Ordnung und deswegen muss ich ja jetzt irgendwie was machen, weil das ist offensichtlich nicht okay und irgendwie muss ich ja jetzt versuchen, die Umsätze, die ihr nicht erfasst habt oder möglicherweise nicht erfasst habt, dann trotzdem zu versteuern. Und jetzt beginnt die Odyssee. Also es ist ein Fall aus 2013, 14 hat er gespielt. Und da hat das Finanzgericht erstmal gesagt, naja gut, wie schätze ich denn jetzt eigentlich den Umsatz? Ne, der hat dann irgendwas erklärt, meinetwegen hier, ich hatte 500.000 Euro Umsatz und dann gab es diese ganzen fehlerhaften Kassenaufzeichnung und das Finanzamt musste jetzt sagen, ja, nee, eigentlich 500.000 ist zu wenig, du hattest eigentlich 1 Million Umsatz und wir wollen eigentlich viel mehr Steuer von dir. Und da haben sie jetzt überlegt, naja gut, wie soll ich das denn machen, um jetzt zu gucken, in Gastronomiebetrieb in der Größe, der normalerweise so und so viel Waren und Getränke eingekauft hat, wie wollen wir das denn schätzen? Und da hatte sich das Finanzamt berufen, da gab es wohl irgendwie im Umlauf beim Finanzamt so eine Art, also so würde ich das jetzt interpretieren, was ich da aus den Urteilsfällen rausgelesen habe, so eine Art Merkblatt. Ja, Gastronomien und Diskotheken haben üblicherweise Umsätze und Gewinne und Materialaufwendung und Personalaufwendung in der und der Höhe. Und das Spannende war, dass der Fall spielte also in Hamburg, ja, es war eine Hamburger Diskothek und das war irgendeine Schätzung aus dem Fachinfosystem BP aus Nordrhein-Westfalen, ja, haben sich die Beamten da aus Hamburg also irgendwelchen Informationen bedient, die sie in Nordrhein-Westfalen gefunden haben. Und da hat dann der Disco-Betreiber gesagt, also hört mal, was weiß ich denn, was das hier für irgendwelche Fachinfosysteme BP-NRW sind, die kenne ich ja gar nicht, würde ich ja gerne mal sehen, habt ihr mir auch gar nicht geschickt, wie sich das zusammensetzt, wieso ihr jetzt auf die Idee kommt, dass ich viel mehr Umsatz versteuern muss. Und da musste der also zum Finanzgericht und vom Finanzgericht nochmal zum BFH, da war er im Jahr 2020 und die haben gesagt, so geht's nicht, ihr könnt hier nicht auf irgendwelche internen Dokumente der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen zurückgreifen. So, also war der Fall wieder beim Finanzgericht Hamburg. Und dann haben die eben gesagt, na gut, okay, BFH hat uns gesagt, das geht so nicht, müssen wir uns halt was anderes überlegen, da machen wir das, was alle anderen auch machen und schauen uns die sogenannte amtliche Richtsatzsammlung des Bundesministeriums der Finanzen an. Das ist ja so eine, ja, einmal im Jahr oder es wird glaube ich einmal im Jahr aktualisiert, aber letztendlich sind die Erhebungen teilweise auch schon älter. am Ende eine Orientierung, wie viel Rohgewinn ein Unternehmen einer bestimmten Branche macht. Ja, also zum Beispiel ein Restaurant macht von dem, was sie an Waren einkaufen, üblicherweise 400% Umsatz, also Rohgewinn. Und deswegen machen sie eben dann, wenn man jetzt sagt, okay, der hat 100.000 Euro Ware eingekauft, wird er wahrscheinlich dann 400.000 Euro Umsatz gemacht haben. So eine Art muss man sich das vorstellen. Und das ist aber auch höchst umstritten, weil diese Werte, die da drin stehen, das ist erstens auch nicht ganz klar, wie die sich eigentlich zusammensetzen. Also da gibt es natürlich Gremien, die das ermitteln. Aber wie da jetzt genau der wissenschaftliche Standard ist oder was da die Menge an Unternehmen ist, die da drin sind und wie die erhoben wurden und welche Unternehmen ausgewählt wurden, welche vielleicht nicht, das ist nicht so richtig bekannt. Und gleichzeitig weiß man aber, dass das letztendlich ja aus Zahlen vom Finanzamt kommt oder vom Finanzministerium. Und deshalb weiß man eben auch oder geht man davon aus, dass da zum Beispiel auch ganz viele geschätzte Unternehmen mit in dieser Erhebung sind, in dieser statistischen Erhebung. Das heißt, das Finanzamt kommt, prüft die Kasse, sagt, stellt fest, nee, die Kasse stimmt nicht, also schätzen sie Umsätze dazu, machen also viel mehr Umsatz, wahrscheinlich auch mit einem entsprechenden Risikozuschlag, sagen also ganz bewusst, wir setzen das mal hier ein bisschen höher an, weil wir haben ja keine Ahnung, wie viel Umsatz du wirklich gemacht hast, weil du deine Kasse nicht richtig geführt hast. Und das nehmen wir dann als Grundlage für die nächsten Schätzungen, die wir anstellen. Ja, und das ist natürlich höchst umstritten und deswegen haben die sich auch weiter dagegen gewehrt, ne? Und haben gesagt, nee, also damit sind wir auch nicht einverstanden, dass ihr diese Richtsatzsammlung nehmt. Das wollen wir auch nochmal vom BFH geklärt haben. Und da hat eben der BFH am 18.06.2025 ganz entscheidend gesagt oder ganz entschieden, so könnt ihr das nicht machen, fasse ich es mal zusammen, ja. Hat also gesagt, okay, man muss, wenn man solche Fehler in der Kassenführung feststellt, muss man natürlich irgendwie schätzen, das haben sie schon anerkannt. Also manchmal habe ich auch so auf Social Media gelesen, dass manche gesagt haben, das Finanzamt dürfe nicht mehr schätzen. Das ist natürlich falsch, die dürfen immer noch schätzen, ne? Und die können sich auch überlegen, wie sie es machen. Aber sie müssen dabei bei der Frage, welches Verfahren sie auswählen für die Schätzung, müssen sie eben das sogenannte pflichtgemäße Ermessen ausüben. Das heißt, sie müssen genau überlegen, was ist denn jetzt hier diese Methode der Schätzung, die zu dem bestmöglichsten Ergebnis führt. Und da haben sie eben gesagt, diese Richtsatzsammlung, die natürlich sich ganz viele Unternehmen zwar derselben oder ähnlichen Branche anguckt, aber die Verhältnisse des individuellen Betriebs überhaupt nicht berücksichtigt, die kann man hier nicht als erste Methode nehmen. Ihr müsst erstmal schauen, was ist denn da bei diesem Unternehmen gelaufen? Und da hatte der nämlich übrigens auch gute Argumente. Der hat dann gesagt, der Disco-Betreiber, ich bin hier so ein bisschen am Rand offensichtlich von Hamburg oder ich weiß gar nicht, ob es überhaupt in Hamburg war, vielleicht auch irgendein Vorort oder so. Der hat gesagt, ich bin hier keine Innenstadtkneipe, ich muss hier viel Freibier und freie Wodka-Shots verteilen, damit die Gäste überhaupt kommen. Deswegen habe ich auch so einen hohen Wareneinsatz. Ne? Ich habe also viel Bier und Wodka gekauft, habe aber das nicht alles verkaufen können, weil ich eben so viel Freibier und Freirunden in meiner Diskothek vergebe. Ich weiß jetzt nicht, Fabian, wie du das gehandhabt hast oder erlebt hast mit den Freigetränken, aber ich glaube, manchmal muss man sowas machen, oder? Um die Gäste bei Laune zu halten.
Ja, ja, es kommt immer drauf an, wo man seinen Club hat. Ja.
Ja, ich glaube auch, ne? Aber genau das ist ja der Punkt, ne? Dass der eben gesagt hat, ich bin hier nicht irgendwie am Jungfernstieg oder so, oder weiß nicht, ob man da in der Disco, ob es da welche gibt, ich kenne mich in Hamburg nicht ganz so gut aus, sondern ich bin irgendwie am Rand und muss eben deswegen das verteilen. Und ja, am Ende sagt der BFH auch, hey, genauso muss es laufen. Ihr müsst erst mal gucken, was hat das Unternehmen gemacht und dann könnt ihr anfangen zu schätzen. Jetzt ist es natürlich so, dass ich das als Steuerberater natürlich toll finde, dieses Urteil. Ich weiß nicht, wie das die Kollegen von der Finanzverwaltung sehen. Ich glaube, für euch ist das wahrscheinlich jetzt ziemlich blöd, weil man natürlich dann sich immer wieder entgegenhalten muss, ja, keine Ahnung, das ist nicht berücksichtigt worden und das ist nicht berücksichtigt worden und das ist nicht berücksichtigt worden. Und die Arbeit wird natürlich viel schwieriger, ne? Aber, oder viel, viel zeitaufwendiger. Aber ich glaube halt, wenn man sich das Schicksal mancher Gastronomen dann auch anschaut, wie die dann mit diesen Schätzungen da teilweise wirklich auch in die Insolvenz getrieben werden, dann ist, glaube ich, auch okay, da zu sagen, okay, man muss das vielleicht ein bisschen differenzierter betrachten, bin ich zumindest der Meinung.
Absolut, ja.
Aber ich glaube, am Ende das Sicherste ist immer noch die Kasse halt sauber zu führen, ne?
Naja.
Das kann man, glaube ich, jedem Gastronom raten, falls welche zuhören. Du wirst früher oder später immer Probleme mit dem Finanzamt kriegen, wenn du da das mit der Kasse nicht richtig machst. Und ich stelle mir halt auch die Frage mit dieser offenen Ladenkasse, ja, also dass man quasi gar nicht jede Transaktion einbonkt in irgendein elektronisches Kassensystem. Ich hätte da auch viel zu sehr Angst, dass ich da als Unternehmer betrogen werde von den Mitarbeitern. Ja, wenn man eben sagt, hier, packt das erstmal alles in irgendein Portemonnaie und am Ende des Tages zählt man, was reingekommen ist, da ist ja auch sozusagen ganz viel Potenzial, dass die Mitarbeiter dich vielleicht betrügen.
Ja, es gibt ja auch noch ein paar interessante Fälle zum Thema Autos, ja, zwei Fälle zur privaten Pkw-Nutzung und auch, also das ist auch das Jahr der Luxusfahrzeuge. Ja, da war ja, die Grundregel ist ja für beide Fälle gleich, wenn ein betrieblicher Pkw vorhanden ist und kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt wird, gilt der Anscheinsbeweis für die Privatnutzung. Also das Finanzamt darf dann unterstellen, dass privat gefahren wurde und dann muss man als Steuerpflichtige dagegen halten und sagen, naja, warum es eben nicht so war. Da gab es ein Urteil aus dem Januar 2025. Wir können das ja auch nochmal die ganzen Urteile in die Shownotes dann vielleicht schreiben. Macht wahrscheinlich Sinn. Ein Gartenbauunternehmer, der hat so ein Pickup als Betriebsfahrzeug gehabt, dann kein Fahrtenbuch gehabt, hat aber auch einen betrieblichen BMW gehabt und nur noch zwei alte Kleinwagen. Und hat er gesagt, ja, niemand fährt eben privat mit dem Pickup durch die Prärie. Das Fahrzeug ist dreckig, ist unbequem, ist außerdem mit Werbung beklebt. Ja. Und der BFH hat dann sinngemäß gesagt, das sind alles bloße Behauptungen und keine irgendwie belastbaren Tatsachen. Warum? Ja, wenn es dreckig ist, kann man es waschen. Wenn Werbung drauf ist, wirkt das auch. Ja. Und unbequem ist immer subjektiv. Und diese keine private Nutzung ist da nicht belegt. Und die privaten Vergleichsfahrzeuge, die waren alt, klein und nicht vergleichbar mit diesem schönen Pickup. Es gab also keinen gleichwertigen Ersatz und der Nutzungsdruck, wenn man so nennen will, bleibt bestehen. Und das Ergebnis war dann, die private Nutzung wurde dann doch besteuert. Und dann gab es ein früheres Urteil noch, was man da anschließen kann, vom 22.10.2024. Da hat der BFH anders entschieden. Das war ein selbstständiger Sachverständiger, der ein Lamborghini und ein BMW als Betriebsfahrzeuge hatte. Auch eine wilde Mischung. Und das Fahrtenbuch war da ja unvollständig. Und zusätzlich hatte er zwei hochwertige Privatfahrzeuge, also ein Jeep und auch ein Ferrari. Und da hat der BFH, und jetzt kommt der Unterschied, gesagt, okay, auch wenn es Fahrtenbuch als schlechtes, schaut man aufs Gesamtbild. Und diese privaten Fahrzeuge in dem Fall waren eben klar mit einem Ferrari hochwertig und dann natürlich auch mit dem Jeep komfortabel und auch eben ebenbürtig. Und da hat man eben keinen Nutzungsdruck gehabt, diese Betriebsfahrzeuge auch privat zu fahren. Dann kann dieser Anscheinsbeweis eben erschüttert sein und dann kann man eben eine Ausnahme machen. Ja, also sollte man, wenn man eben keine private Nutzung versteuern muss, Christian, eigentlich nochmal privat gleichwertige Fahrzeuge in der Garage stehen haben. Oder was sagst du dazu?
Ja, ich habe schon gedacht, Mensch, Prüfungssachverständiger, das wäre ja mein Job, den ich dann meinen Kindern empfehlen sollte, als ich das Wort da gelesen habe. Ja, aber spannend ist hier wirklich auch, dass da der BFH zum Beispiel auch wirklich gesagt hat, okay, der hat den Lamborghini ja auch mit einer Werbefolie versehen. Ja, also offensichtlich, wenn man so einen alten Ford Pickup mit Werbung versieht, hat das nicht so einen sinnvollen Effekt. Wenn man so einen Lamborghini mit Werbefolie versieht, kann man vielleicht schon sagen, das gibt irgendeinen beruflichen Grund oder das bringt dir dann irgendwie einen Mehrwert. Und spannend fand ich hier auch, dass das Gericht hier gesagt hat, also der hat ja versucht, ein Fahrtenbuch zu führen für den Lamborghini, aber ich glaube, du hast es, glaube ich, auch mal gesagt, Fabian, es gibt, glaube ich, kein Fahrtenbuch, in dem man nicht irgendeinen Fehler finden kann oder weiß nicht, ob du es warst, auf jeden Fall ist das ja so eine Regel, die sich, glaube ich, in jeder Betriebsprüfung irgendwo auch bewahrheitet. Wenn man will, findet man da sicherlich immer irgendeine Ungereimtheit. Und hier gab es wohl einige bei diesem Fahrtenbuch, was da, der da geführt hat, ne? Deswegen, es war unleserlich, unvollständig, nicht ordnungsgemäß und das wohl relativ offenkundig. Und da würde ja, da, das ist ja eigentlich das, wo dem Finanzamt das Herz aufgeht, wo man sagen kann, ja, sorry, also das hier so und so viele Fehler gefunden, das erkennen wir überhaupt nicht an. Aber hier hat der BfH halt auch gesagt, so ähnlich wie das mit diesem schriftlichen Vertrag, was wir vorhin hatten, nur weil es nicht leserlich ist oder vielleicht hier und da auch nicht vollständig, heißt das noch lange nicht, dass ihr es komplett unberücksichtigt lassen dürft, ne? Also da konnte man eben schon herauslesen, dass der das Fahrzeug hier und da, also oder überwiegend beruflich genutzt hat und dann eben in der Gesamtkombination mit den vielen anderen hochwertigen Fahrzeugen sah es dann hier eben ganz gut aus für den Lamborghini-Fahrer. Lamborghini Aventador war das übrigens. Ich glaube, das ist so ein Rennauto, ne? Oder? So ein, also hier so ein Sport, richtiger Sportwagen, nicht so
Ja,
ein Urus
klar.
oder so.
Nein, 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 nein. Das ist dasselbe, den du hast
Ja, ich habe
gesagt.
dieses Jahr oft, also ich weiß gar nicht, wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, ich habe bestimmt dieses Jahr mehrere Gespräche geführt, ob man denn einen Lamborghini Urus von der Steuer absetzen kann oder zumindest als Firmenwagen fahren kann oder ob das dann vielleicht das Finanzamt misstrauisch machen würde und dazu veranlassen könnte, dass das eben unerlaubte Repräsentationskosten sind. Das Fahrzeug ist zu hoch, darf man nicht ansetzen. Und ich bin eigentlich schon der Meinung, es kommt ja immer so ein bisschen auf den Gesamtumstand an, ne? Wenn du jetzt hier so ein freiberuflicher Yogalehrer oder Autor bist oder so und sagst dann, okay, du brauchst die Karre, um hier einfach, ne, für dein Unternehmen, das könnte sicherlich schwierig sein, aber wenn du jetzt ein großes Unternehmen hast mit vielen Mitarbeitern, viel Umsatz, vielleicht auch viel dich repräsentieren musst, in bestimmte Kundenkreise vordringen willst, glaube ich, ist so ein Lamborghini Urus völlig okay. Ich hoffe, da widerspricht mir keiner. Also ich sehe zumindest gute Argumente, den Urus durchzubekommen. Hier bei dem Aventador, keine Ahnung, ne, der ist ja doch eher unpraktisch wahrscheinlich.
Ja, da gab es, glaube ich, 2018 einen Fall vom Finanzgericht Hamburg. Weiß nicht, ob es ein Aventador war. Ich glaube, es war sogar ein Aventador. Das war von einer Reinigungsfirma und die hat eigentlich ganz gute Gewinne gemacht. Aber da hat man gesagt, diesen Aventador, den braucht man nicht, eben um irgendwie neue Kunden zu gewinnen, etc. Und da gab es lustigerweise vom selben Finanzgericht einen Fall mit einem Ferrari California und da war es ein Energieunternehmen und da wurde dann gesagt, okay, die brauchen das oder zumindest mal ist es sinnvoll, dass die eben mit so einer Karre rumfahren, um dann eventuell auch neue Geschäft zu machen. Und da hat selbe Finanzgericht bei zwei, ja, ähnlich in der Lamborghini war noch ein bisschen teurer, aber bei zwei, sagen wir mal, Luxusautos entschieden, dass es einmal geht, eben wenn es eben was zu was führt. Und da war es ja ganz, war fast egal, dass die in den Streitjahren geringe Gewinne oder in manchen sogar Verluste gemacht hatten und ja, haben dann das trotzdem durchgewunken bei diesem Ferrari California, ist eigentlich ganz interessant, ist dann eher nicht, wie es Unternehmen läuft, also zumindest nicht nur, sondern auch, ob dieses Auto eben Sinn macht. Und wenn du jetzt sagst, okay, so ein Lamborghini Urus beispielsweise, den brauche ich, um in neue Kundenkreise vorzudringen, um Neugeschäft zu machen, ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das dann auch genehmigt werden würde.
Ja, Fabian, wollen wir noch einen kurzen Ausblick wagen, was uns denn so 2026 erwartet?
Ja.
Ich könnte mir fast vorstellen, dass das gar nicht mehr so lange dauert. Viele haben ja schon gemunkelt, dass diese maßgebliche Entscheidung schon Ende 25 kommt, was noch nicht passiert ist. Aber alle sind ja äußerst gespannt. Manche haben vielleicht auch Hoffnung, dass es so ausgeht, wie sie es erwarten, was die Erbschaftssteuer betrifft. Ja, Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer, da ist ja beim Bundesverfassungsgericht ein Verfahren anhängig, wo jetzt ja schon in der Presse, ich glaube, jetzt einen richtigen Termin für die Urteilsverkündung gibt es noch nicht, aber eigentlich hat man schon, jetzt wissen eigentlich alle, okay, Anfang 26 müsste es kommen, ne? So viel ist da, glaube ich, schon durchgedrungen. Und ja, da geht es ja darum, ob das denn so verfassungsgemäß ist, dass man Unternehmensvermögen eigentlich steuerfrei verschenken und vererben kann, wenn man es richtig anstellt. Und im Gegenzug, wenn man jetzt eine Immobilie vererbt oder verschenkt, ein Aktiendepot oder einfach Geld, dann ist das ja voll steuerpflichtig, ne? Und das Empfinden oder könnte natürlich ungleich sein, ja. Und deswegen beschäftigt sich das Bundesverfassungsgericht damit. Das ist ja immer schon mal so ein Thema gewesen, ne? Letztendlich mit unserer Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, dass die nicht verfassungsgemäß war. Dann hat man ja immer so ein bisschen rumgedoktort und das wieder angepasst. Aktuell wird es ja, also alle rechnen ja damit, selbst wenn es zu dem Ergebnis kommt, es ist nicht verfassungsgemäß, dass es dann natürlich nur für die Zukunft so sein wird. Ne? Also, dass man sagt, okay, das passt nicht, ihr könnt das so nicht machen. Gesetzgeber, bitte ändere das ab 2027 zum Beispiel. Ja, wie siehst du das? Ist das, also wie ist dein Gefühl, wie es ausgeht und deine Meinung vielleicht auch, deine Hoffnung?
Ja, ich glaube, das ist schon, ich glaube schon, dass es zugunsten der, sagen wir mal, Steuerpflichtigen ausgeht oder zugunsten derjenigen, die Betriebsvermögen haben, weil aus meiner Sicht ist schon gerechtfertigt im Hinblick auf den Erhalt von Arbeitsplätzen, ja, und auf dann die Schonung des Betriebsvermögens, weil das ist ja auch nicht liquide verfügbar, ja, also das ist ja in Hallen gebunden, in Maschinen gebunden, und wenn das jetzt eins zu eins so behandelt werden würde, ohne Verschonungstatbestände, dann wäre es, glaube ich, vielleicht sogar gesamtgesellschaftlich schlechter, weil dann eben Sachen liquidiert werden müssten oder vielleicht auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen entlassen werden müssten. Von dem her würde ich jetzt mal den Hut in den Ring werfen und sagen, eine gewisse Ungleichbehandlung ist schon ja vielleicht sogar erforderlich, obwohl es natürlich manchen nicht schmeckt. Ja, aber ich glaube schon, dass es vielleicht in Bereichen eingeschränkt wird. Ich meine, klar, man kann natürlich darüber streiten, ob jetzt ein Wohnungsunternehmen mit 301 Wohnungen dann verschont wird von der Erbschaftssteuer mit 299 Wohnungen dann nicht. Ich meine, da gibt es ja schon so ein paar Ausnahmeregelungen, wo man sich schon fragen muss, muss das sein? Allerdings so im Großen und Ganzen glaube ich, dass diese Verschonung vom Betriebsvermögen zumindest in großen Teilen schon verfassungsmäßig Bestand hat. Aber ja, sagen wir so, nach meinen Tipps zum Soli, weiß ich, ob man da so groß drauf bauen kann.
Ja, du bist, was das Bundesverfassungsgericht angeht, nicht so das beste Orakel, ja, in anderen Dingen schon, aber ja. Ich würde es nämlich auch anders sehen, ne? Ich befürchte, okay, dass, weil ich habe, also gut, eigentlich sind die Gerichte natürlich völlig unabhängig vom politischen Druck, aber da ist ja schon irgendwie, viele erhoffen sich das ja, ne, also dass man jetzt sagen kann, ja, nee, genau, guck mal, wir müssen jetzt die Unternehmensvermögen eben auch noch besteuern. Ich glaube, am Ende, die Erbschaftssteuer macht, glaube ich, jetzt 15 Milliarden aus oder so. Dann, wenn das wegfällt, wären es vielleicht 30 oder so, ne? Aber deswegen sind ja trotzdem die finanziellen Probleme der Länder, das ist ja eine Ländersteuer auch, außerdem sind ja nicht behoben dann, ne? Das heißt also, erstens wird es, glaube ich, nicht so viel bringen, wie sich alle erhoffen. Da gibt es ja viele, die sagen, ja, das ist, wir brauchen ja nicht im Sozialstaat sparen, weil wir müssten ja nur die Erbschaftssteuer erhöhen, was, glaube ich, Quatsch ist, weil selbst wenn du es machst, bekommst du sicherlich ein paar mehr Einnahmen, aber es wird ja auch viele Maßnahmen dann geben, sich darauf wieder vorzubereiten und vielleicht entsprechend zu gestalten. Und was, glaube ich, auch noch ein äußerst gutes Argument ist, warum man das schon so lassen kann, ist, dass das Ganze ja nicht bedingungslos ist. Also du kommst ja wirklich nur in diese Steuerfreiheit rein, wenn du gewisse Kriterien erfüllst. Und das Wichtigste ist ja, dass dein Unternehmen vorrangig, also zu 90% aus operativ gebundenem Vermögen für das Unternehmen besteht. Ne? Also diese Gestaltung, die es früher mal gab, du machst so eine Cash-GmbH und bringst noch die ganze Kohle in die GmbH rein und verschenkst dann die GmbH oder vorher noch ein paar Kunstgegenstände dazu. Und das war dann auch alles steuerfrei. Das ist ja schon längst nicht mehr möglich. Also du darfst, das Unternehmen darf höchstens zu 10% aus nicht benötigtem Cash oder so bestehen. Ne? Also insofern, das ist ja schon mal ein wichtiges Argument, dass man fast sicher sein kann, dass es wirklich nur operativ unternehmerisches Vermögen, wie du schon sagst, Maschinen, Lizenzen, was weiß ich, ne? Und dann natürlich auch die Fristen, also der Erbe oder Beschenkte muss das, wenn er es voll steuerfrei haben will, 7 Jahre behalten und er darf in den nächsten 7 Jahren die Löhne kaum reduzieren, ja, also muss letztendlich gucken, dass der Mitarbeiterstamm erhalten bleibt, dass er weiter entsprechend hohe Löhne zahlt Und das heißt, auch wenn es jetzt vielleicht in Deutschland mit den Energiepreisen und so weiter sich anbieten würde, das Unternehmen zu verlagern, würde vieles dafür sprechen, das nicht zu machen, um die Erbschaftssteuer dann nicht zu zahlen. Und da würde ich mir halt auch Sorgen machen, dass man vielleicht, wenn man da jetzt sagen würde, hey, nee, die Erben müssen da uns aber so und so viel Prozent Erbschaftssteuer zahlen. Und da sagen ja auch viele, ja, das kannst du ja dann Stunden über 30 Jahre oder so, aber am Ende ist es schon eine Belastung, die du früher oder später zahlen musst, dass am Ende natürlich solche Unternehmen auch viel schneller dann verkauft werden, auch an Private Equity Investoren oder so. Ich meine, das muss nicht immer schlecht sein, aber viele sagen ja auch, Deutschland ist so toll wegen den vielen Familienunternehmen, die vielleicht manche Entscheidungen auch jetzt nicht nur rein homo ökonomikus mäßig treffen, ne, sondern vielleicht auch einfach ja ebenso als Standort verbunden und so weiter, ne? Da glaube ich, dass davon vielleicht auch ein bisschen was verloren gehen würde, wenn man dann die Erben wirklich dazu zwingen würde, erstmal ganz viel zu liquidieren, um die Erbschaftssteuer zahlen zu können. Weil, naja.
Wir werden es voraussichtlich schon jetzt nächstes Jahr erfahren. Ja? Bin mal
Genau. Ich
gespannt,
freue mich
ob
auf die
man.
Folge dazu mit dir.
Ja, ich
Mal
freue mich
schauen.
auch. Die Frage ist, ob man jemals gefühlt was zu den Aktienverlusten und der Verrechnungsmöglichkeit auch außerhalb von Aktiengewinnen erfahren werden, weil es ist ja so, wenn man jetzt beispielsweise ja Verluste aus Aktien hat, man kauft irgendwie, was weiß ich, BASF oder BMW oder was auch immer und verkauft es mit Verlusten, dann darf ich das nur mit Gewinnen aus Aktien verrechnen und eben dann nicht mit meinen sonstigen Kapitaleinkünften, wie jetzt beispielsweise mit Zinsen oder anderen Einkünften. Und da, das ist meines Wissens seit 2020 anhängig. Wenn man sich überlegt, das haben wir dann 2026. Ich bin mal gespannt, ob das kommt, weil das ist natürlich schon wäre schon sehr interessant, ja, wenn man dann diese Verlustverrechnungsbeschränkung dann eben nicht mehr hat. Ich meine, bei den Termingeschäften ist es schon gefallen. Man kann eben Verluste aus Termingeschäften jetzt unbegrenzt nutzen und nicht nur bis wie 20.000 Euro. Und jetzt ist eigentlich aus meiner Sicht, bin ich mal relativ optimistisch, dass das fällt und dass man Aktienverluste auch mit anderen ja, Kapitaleinkünften verrechnen kann. Wie ist so dein Tipp?
Ja, ich finde, genau, also ich sehe das auch wie du, auch die Argumente für diese Regelung, die sind irgendwie auch an den Haaren herbeigezogen, und zwar. Gut, ich meine, wir hatten jetzt lange keine Finanzkrise mehr oder so, aber daher ist das, kommt letztendlich diese Regelung auch, dass man sagt, falls es einen riesigen Kurssturz-Crash an den Börsen gibt und alle ihre Aktien mit Verlust verkaufen, dann könnten sie diese Verluste ja mit beispielsweise Zinseinnahmen verrechnen, ne? Und das würde ja dann dazu führen, dass dem Staat möglicherweise viele Steuereinnahmen flöten gehen, weil sie diese Zinseinnahmen nicht mehr versteuern können, weil ja da diese Aktienverluste dagegen gerechnet werden können. Ja, also ich meine, gut, selbst wenn jetzt hier die nächste Krise irgendwann mal kommt, die KI-Blase platzt oder so, ne, und dann mag das sicherlich sein, dass man da vielleicht dann wirklich auch was verrechnen kann, aber das muss ja auch so sein. Also man soll ja nur dann besteuert werden, wenn man wirklich auch leistungsfähig war, also wenn man irgendwie reicher geworden ist als vorher. Und wenn man halt total mit den Aktien Minus gemacht hat, warum soll ich dann überhaupt meine Zinseinnahmen versteuern? Ich bin ja überhaupt nicht reicher geworden in Summe. Also ja, da spricht, glaube ich, vieles dafür, dass das nicht so eine gute Regelung ist. Und ja, muss man sich dann irgendwie auch die Frage stellen, also kann das nicht so, wir sind ja jetzt auch keine Bananenrepublik oder so, müsste das nicht ein Staat wie Deutschland aushalten können, wenn es mal einen Kurscrash gibt, dass dann da vielleicht auch Steuereinnahmen weniger kommen? Also es ist ja dann auch berechtigt, weil es eben diesen Kurscrash gab, ja. Ja, naja.
Und ja, es zählte erst bei dann realisierten Verlusten, also
Außerdem,
nicht
ja, du musst ja wirklich
nur
verkauft haben.
genau. Ja, bin mal gespannt. Und dann gibt es noch zwei, glaube ich, Geschichten. Einmal Grundfreibetrag, der ist
Ja, das wird
eventuell
auch lustig, wenn das entschieden wird.
unterm Existenzminimum. Der wurde ja rückwirkend die letzten Jahre immer wieder angepasst. Ich meine, jetzt zum 01.01.2026 steigt er meines Wissens auf 12.348 Euro, der Grundfreibetrag, also steuerliche Existenzminimum. Bis zu dem man eben keine Einkommensteuer zahlen muss. Und wenn da das durchgeht, dann könnte es sein, dass es mal ordentlich angehoben wird, was dann natürlich für die breite Masse eine Entlastung dann darstellt.
Also ich meine, ich fände natürlich auch das sachgerecht. Ja, da geht es ja darum, dass man sagt, okay, wenn man jetzt Bürgergeld oder jetzt heißt ja, glaube ich, Grundsicherungsgeldempfänger ist, dann bekommt man ja das Grundsicherungsgeld und die Wohnung und GZ bezahlt und bla 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 bla. Und wenn man das mal alles hochrechnet, kriegen diese Grundsicherungsgeldempfänger eigentlich mehr Sozialleistungen, als der Grundfreibetrag ist. Da kommt man eher so auf 15.000, 16.000 Euro jährlich. Und dann müsste ja mindestens der Grundfreibetrag auch so hoch sein, damit man erst dann Steuern zahlt, wenn man wenigstens mal mehr verdient als das, was ein Grundsicherungsgeldempfänger bekommt. Also ich meine, die Argumentation klingt schon überzeugend, ja, aber da erlebe ich es auch so in der, also das, ja, also es glaube ich, wird nochmal ganz anders diskutiert. Das, was ich so in der Steuerliteratur dazu gelesen habe, hat mir das eher so ein bisschen belächelt, dieses Verfahren. Aber umso besser wäre es, wenn man vielleicht hier dann auch mal zugunsten der Steuerpflichtigen entscheidet und am besten auch noch rückwirkend. Das wäre doch gut, aber ich glaube, das wird nicht passieren.
Und dann gibt es noch was bei der Umsatzsteuer. Ich weiß gar nicht, ist es dein Fall, Christian, den du da mal vor den EuGH getrieben hast?
Ja, wir hatten diese ADV gewonnen tatsächlich. Also da geht es letztendlich darum, wenn du zum Hotel gehst, ne, ist ja Hotelübernachtung 7%. Und dann kriegst du ja aber vom Hotel auch noch ein Frühstück, darfst das Schwimmbad nehmen, nutzen, darfst ins Spa gehen, darfst vielleicht eine Zeitung lesen und so. Und da müsstest du ja gegebenenfalls 19% Umsatzsteuer zahlen auf diese Leistung, Schwimmbad, Spa, Sauna, Frühstück ja bald auch 7%, zumindest aufs Essen, ne?
Aufs Essen und Getränke immer noch 19, der Espresso genau. Kostet leider immer noch 19. Ja. Ich bin für eine Senkung der Espresso-Steuer.
Du musst doch irgendwann Finanzminister werden, oder?
Ja, ja.
Da kannst du das fordern, ja. Naja, jedenfalls hat man dann aber gesagt, Moment mal, wenn ich mir diese Mehrwertsteuersystemrichtlinie und das, was sich so das europäische Mehrwertsteuersystem so vorstellt, wenn man sich das mal genauer anschaut, dann geht es ja eigentlich darum, was will denn eigentlich der Durchschnittsverbraucher? Ne? Und der will ja ins Hotel gehen, der will da nicht nur schlafen und dann irgendwie vielleicht noch ein Frühstück bekommen, sondern der will dahin, weil er das Gesamtpaket nutzen will. Der will in die Sauna gehen, ohne was zu bezahlen, der will ins Schwimmbad gehen, ohne was zu bezahlen und der will frühstücken. Und das ist also ein einheitlicher Preis, den der bezahlt, um eine Gesamtleistung, Hotelaufenthalt inklusive Frühstück und Schwimmbad zu bekommen. Und aktuell sagt eben das deutsche Steuerrecht, du musst es aufteilen. Du musst, der Hotelier muss jetzt eben sagen, ja okay, ich nehme hier vielleicht 150 Euro für das Zimmer und nach meiner Kalkulation entfallen davon eben 15 Euro fürs Frühstück, 10 Euro fürs Schwimmbad und 5 Euro für die Sauna oder so. Das heißt, nur 100 Euro vom Übernachtungspreis kann er mit 7% versteuern und die restlichen 50 Euro dann vielleicht mit 19%. Das ist aktuelle Praxis. Und da kann man eben sagen, ja, so wie wir das hier in Deutschland geregelt haben, verstößt das nicht vielleicht gegen das EU-Recht? Weil nach den EU-Richtlinien zur Umsatzsteuer soll man eigentlich gar nicht so stark aufteilen, wie das hier in Deutschland gelebt wird. Und da hat eben der BfH das auch schon mal dem EuGH vorgelegt, aber erstmal in einem Fall der Aussetzung der Vollziehung, wo es also erstmal nur darum geht, könnte das vielleicht strittig sein und kann ich denn die Steuer schon mal zurückhalten und dann warte ich mal ab, wie das Gesamtverfahren ausgeht und dann zahle ich es. Und genau darum ging es, ja, dass man erstmal nur bei der Frage, muss ich die Steuer schon bezahlen, gewonnen hat. Und das war schon 21, meine ich, genau, oder ein bisschen länger her. Also wir hatten das tatsächlich für einen Mandanten so weit getrieben, das war echt ganz cool. Und jetzt gibt es aber noch einige Hauptsacheverfahren, wo es jetzt wirklich darum geht, ist diese aktuelle Regelung europarechtswidrig oder nicht? Und die sind dann aus 23, ja, mal schauen, ob das dann vielleicht auch demnächst mal entschieden wird. Jetzt ist es natürlich nicht mehr ganz so dramatisch, weil das Frühstück ja jetzt eben dann teilweise auch mit 7% besteuert werden kann, zumindest das Frühstück, was aber schon, zumindest das Essen, ne, was aber auch schon einen nennenswerten Teil ausmacht. Aber ich bin gespannt. Also hier, dadurch, dass das ADV-Verfahren ja auch schon in die Richtung ging, dass es eigentlich nicht zulässig sei. Wer weiß, vielleicht wird ja auch das Hauptsacheverfahren so entschieden. Fände ich natürlich auch gut und würde natürlich auch das Verfahren, also die Bürokratie ein bisschen erleichtern, ne? Dass man da nicht aufteilen muss oder sich dann bei Betriebsprüfung über irgendwelche Aufteilungsschlüssel streiten muss. Schauen wir mal,
sehr gut, ja, dann wie das haben wir ausgeht. Ja, dann haben wir ja mal einen Ausblick für 2026. Dann hoffen wir mal, dass wir alle gut reinrutschen ins neue Jahr und wünsche natürlich auch unseren Zuhörer und Zuhörerinnen einen guten Rutsch ins Jahr 2026. Das war die letzte Folge, Christian.
Ja.
52 dieses Jahr. Und da würde ich mal sagen, ich lasse dir mal das letzte Wort.
Ja, na klar, ich wünsche euch auch einen guten Rutsch in das neue Jahr. Ich freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr wieder in aller Frische hören. Fabian, dir wünsche ich viel Erfolg, deinen Großeltern natürlich alles Gute.
Danke, danke.
Und dass die Versicherung fleißig zahlt.
Ja, ja.
Gut, also bis nächstes Jahr. Macht's gut, tschüss.
Ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.